Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 20. Januar 2025. Willkommen zum 40. Mikrogespräch. Heute wird es um das Wirtschaftsmagazin Surplus gehen. Lukas Scholle, ich grüße dich.
Hi, morgen. Freut mich für die Einladung.
Sehr gerne. Lukas, wer bist du und was machst du?
Ich bin Ökonom und habe einige Jahre lang im Bundestag gearbeitet als Referent und bin nebenbei Geschäftsführer vom Primärverlag, der unter anderem das Jacqueline-Magazin herausgibt. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, das Surplus-Magazin zu launchen, weil natürlich eine große Lücke in der deutschen Medienlandschaft ist, was Ökonomie angeht.
Ach so, ist das so? Gibt es keine guten Wirtschaftsmagazine oder keine richtigen?
Es gibt eine ganze Reihe an Wirtschaftsmagazinen, die sind aber eher auf der wirtschaftsliberalen Seite angesiedelt. Wenn wir jetzt Handelsblatt, Wirtschaftswoche, vielleicht noch den Wirtschaftsteil der FAZ mit dazu zählen und da gibt es noch ein paar andere. Und auf der progressiven Seite, da gibt es zwar ein paar Wirtschaftsmagazine, die machen aber weniger Ökonomie in dem Sinne, wie wir es machen wollen und sind auch in der Aufmachung und vom Inhalt, ohne jetzt zu spezifisch zu werden, schon noch anders, als wir es machen.
Also ich habe so als erstes an das Jacobinenmarkt gedacht, was ja zumindest mal eine explizit sozialistische Perspektive einnimmt, was ja, glaube ich, auch schon eine Seltenheit ist unter dem Magazin. Aber in die Richtung geht ihr dann nicht?
Genau, also ich bin auch nur für das Verständnis, ich bin auch quasi Geschäftsführer vom Verlag und deswegen auch vom Jacobin-Magazin. Und erstmal ganz grundsätzlich ist das Jacobin ein General Interest Medium. Das heißt, da geht es auch um Politik, Internationales, Geschichte, was nicht mit Wirtschaft zu tun hat. Surplus ist ein Special Interest Medium, da kümmern wir uns halt nur um die Wirtschaftsthemen. Das bedeutet, dass wir halt immer mit dem wirtschaftlichen Blick auf irgendeine Problematik gucken. Das bedeutet in der Abgrenzung natürlich, dass bei Surplus andere Themen kommen, aber auch andere Autoren, weil Jacobin ist zwar ein sozialistisches Medium, aber Surplus ist es nicht. Das bedeutet, dass wir quasi ein anderes Spektrum an Autoren abbilden, als das Jacobin tun würde und natürlich auch eine andere Häufigkeit des Schwerpunkts der Autoren. Das bedeutet, bei Surplus ist der Kern wahrscheinlich Postkinserner, der am meisten schreiben wird, aber natürlich auch dann quasi nach links zum Marxismus und nach rechts zum, ich sag jetzt mal, progressiven Neukensianismus ausstrahlen würde. Und bei Jacobin wäre im Wirtschaftsteil, der natürlich auch nur ein Teil von dem Jacobin-Magazin ist, eine andere Ausrichtung, wo halt dann schon mehr Marxisten schreiben und zum Beispiel keine progressiven Neukensianer schreiben würden. Also schon noch eine andere Ausrichtung im Generellen.
Also die Konservativen, Neoliberalen und so weiter, die kommen dann da eher nicht vor bei euch?
Das kommt drauf an. Ein kritisches Interview natürlich kann immer mal vorkommen und wäre auch sicherlich gut für die Debatte. Und zum Beispiel haben wir auch Pro-Kontra-Formate. Da kann das durchaus mal vorkommen, dass deren Argumente vorkommen, aber natürlich dann in kritischer Weise beleuchtet.
Ihr habt ja so einen Trailer gelauncht zur Bekanntmachung, dass es ein neues Magazin geben wird. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wann es denn überhaupt erscheint. Wir haben jetzt den 20. Januar, eine Online-Variante ist schon da, aber es wird auch ein Print geben.
Genau. Online sind wir gelauncht am 10. Januar und Print, die erste Printausgabe, da ist jetzt fast in den nächsten Tagen der Printschluss. Und die kommt am 10. Februar raus, trägt den Titel Wege aus dem Wirtschaftschaos, weil wir global und in Deutschland natürlich erleben, dass sich einiges verschiebt und wir ein bisschen in die Zukunft blicken, wie das besser gehen könnte mit so die größten Zukunftsreformen, das Ende der Globalisierung, wie geht's im globalen Süden, also so ein bisschen Zukunftsperspektive. Und genau, die kommt am 10. Februar raus, kann man auch schon, wenn man jetzt ein Abo abschließt, kriegt man die. Gibt auch für 7 Tage Probeversion, kann man sich alles durchlesen und mal reinschnuppern. Und am 28. Februar ist noch nicht online, aber hier kleiner Sneak Peek, ist in Berlin eine Release-Veranstaltung am 28. Februar mit Adam, Isabella und Maurice in Berlin. Also das als kleines Save the Date.
Also Isabella Weber, Maurice Höfgen und Adam Tooze.
Genau, das sind die Herausgeber, hatte ich noch gar nicht gesagt, vom Surplus. Und daneben haben wir auch noch prominente Kolumnisten wie Mariana Mazzucato und Thomas Piketty, die jeweils monatlich einen Artikel beisteuern.
Und ihr habt in dem Trailer, den ich gerade eben angesprochen habt, schon sehr klipp und klar gesagt, den Neoliberalen etwas entgegensetzen, also ein bisschen auf Kampf gebürstet ist es dann schon, oder?
Natürlich spitzen wir auch zu. Das ist, glaube ich, als neues Medium auch ein bisschen notwendig, um quasi Aufmerksamkeit zu erlangen, als auch natürlich, um es unterhaltsamer zu machen, weil natürlich Medien müssen auch gelesen werden. Und wir sehen auch auf der anderen Seite natürlich, dass da auch ordentlich zugespitzt wird. Und natürlich da auch, wenn wir jetzt an Trump, Milei oder auch Merz denken, ohne die jetzt alle auf die ganz gleiche Ebene zu stellen, ist das natürlich schon eine neoliberale Ausrichtung von globalen Akteuren, die wir in den letzten Jahren nicht gewohnt waren. Und deswegen müssen wir da auch auf progressiver Seite da was ökonomisch dem entgegensetzen, ja.
Also ihr geht auch davon aus, dass dann die Politik mehr in dieses konservative Lager jetzt gibt. Ich meine, die Wahlergebnisse, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen haben, sind jetzt recht eindeutig dahingehend. Aber das wird dann auch umgesetzt, davon geht ihr aus.
Ja, wenn wir jetzt auch uns die Umfragen in Deutschland angucken, also in Kanzler Merz ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich schreibe immer in meinem Wochenbrief-Newsletter, wo ich auf die kommende Woche blicke, wie der Wettmarkt gerade die Kanzlerwahrscheinlichkeit einschätzt. Und die ist tatsächlich bei 88-89% für Kanzler. Merz ist jetzt natürlich nicht die beste Prognose, aber doch schon ganz anekdotenreich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz Kanzler wird, ist ziemlich hoch. Und dann die damit einhergehende Wirtschaftspolitik, ob jetzt Grüne oder SPD der Juniorpartner sind, das wird natürlich schon neoliberaler als das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben.
Also so mit Blick auf diese Agenda 2030 der CDU, das ist dann die nächste Folge bei uns, die erscheint. Da haben wir mal reingeguckt. Das ist ja tatsächlich so ein kleines neoliberales Wünsch dir was. Ich glaube, was so eine durchziehende Linie ist, ist auch, dass die CDU plant im Grunde alles auf europäische Mindeststandards zu setzen, ne? Also von Arbeitnehmerrechten bis hin zu dem, was Firmen an Berichterstattung und sonstigem noch leisten müssen und an Verantwortung dann noch haben.
Ja, und auch da quasi, wo es keine europäischen Mindeststandards gibt, in dem Sinne, wollen sie natürlich auch absenken. Denken wir an die Unternehmenssteuer, die gesenkt werden soll, oder an andere Aspekte, wie zum Beispiel das Frühgeld-Starterdepot, was sie planen, wo quasi der Staat jedem individuell Beiträge zum ETF-Sparen jedem Kind geben soll. Also das ist natürlich schon anders, als wir es in den letzten Jahren erlebt haben, auf jeden Fall.
Gut, und ein größeres Thema, das sich da so bei euch noch rausgefiltert hat, ist das Klima. Warum das?
Natürlich, weil wir in einer Zeit leben, wo viele Krisen existent sind, aber natürlich die Klimakrise unter allem drunter liegt. Ob wir jetzt quasi einen regionalen Wirtschaftskonflikt oder einen Handelskonflikt bewältigen, das sind natürlich dann überlappende Krisen, die halt auch, wo diese Klimakrise unten drunter liegt und die natürlich auch ganz inhärent wirtschaftliche Konsequenzen hat. Also entweder, wenn irgendeine Flut in irgendeiner Region riesige Wirtschaftsschäden zur Folge hat, dann hat das natürlich wirtschaftliche Konsequenzen, sowohl präventiv als auch danach beim Wiederaufbau. Aber natürlich haben wir auch quasi diese Klimakatastrophe. Denken wir an den CO2-Preis, bestimmt der ja oder wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland. Und deswegen ist die Klimafrage eine inhärent ökonomische. Und deswegen spielt die auch bei uns natürlich eine große Rolle, weil wir auch nicht monothematisch auftreten wollen. In dem Sinne, dass wir jetzt nur einen Fokus auf Staatsfinanzen oder Steuern oder Löhne haben, sondern quasi da auch Wirtschaft umfassend verstehen wollen. Und deswegen ist die Klimafrage natürlich auch im Zentrum.
Ich habe das so ein bisschen salopp gefragt, weil man ja jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass Klima noch ein Gewinnerthema ist, ne? Also aktuell ist es ja eher so am Einreißen und man spricht eher selten noch drüber, egal was passiert.
Das mag wohl stimmen, allerdings gewichten wir auch die Themen nach der inhaltlichen Priorität und nicht nur nach der Popularität. Aber ja, bei uns steht auch abseits des Klimas natürlich auch Löhne, Lebenshaltungskosten und so weiter natürlich auch total im Zentrum und auch quasi, wie würde sich die Politik für ein besseres Leben einsetzen. Also genau, da haben wir nicht nur den Klimafokus, aber auch den Klimafokus.
Und über all dem steht ja im Grunde die Frage, wie erreicht man diese ominöse Mitte, die dann auch Wahlen entscheidet, ne? Also kann man vielleicht sogar verbinden mit der Frage nach der linken Wirtschaftspolitik und ob die überhaupt einen Konsens hat. Aber ich glaube, da tut sich die linke Ökonomie in den letzten Jahren doch eher schwer.
Also zur ersten Frage, die Mitte zu erreichen, ja, da tut sich erstmal linke Parteien, glaube ich, insgesamt schwer. Also wenn man jetzt mal grob gesprochen alles links von der CDU oder der FDP je nach.
Oder der SPD.
Genau, das kann man natürlich in Frage stellen, wer da wohin gehört, aber die erreichen natürlich alle die Mitte nur noch in Teilen, hat unterschiedliche Gründe und das ist aber natürlich nicht primär unsere Aufgabe. Die sehen wir vor allem darin, halt wirtschaftsinteressierte junge Leute, aber auch Professionals mit alten Argumenten und neuen Argumenten zu bestücken und quasi Argumententräger reichweite technisch aufzuwerten. Also sind jetzt keine Arbeiterzeitung in dem Sinne, wie die Bild-Zeitung es sein möchte, um quasi da die WählerInnen zu beeinflussen, in dem Sinne, dass sie dann anders wählen. Also das wäre jetzt die falsche Aufgabe, die man auf Surplus raufprojiziert. Aber den ökonomischen Diskurs dauerhaft zu bereichern und auf ein anderes Level zu heben, was Reichweite angeht, das wäre eher unsere Aufgabe. Und zu der zweiten Frage, einen ökonomischen progressiven Konsens, den würde ich sagen, also ist natürlich eine Frage der Abstraktion, aber ich würde schon sagen, dass es sowohl bei den staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft hinsichtlich Preisen schon ein Vorankommen gibt, als auch bei der Schuldenbremse. Und ich würde auch sagen, in Teilen auch bei der Eigentumsfrage, da gibt es natürlich in unterschiedlichen Nuancen kleine Fortschritte, können wir auch noch genauer ausführen.
Ja, mach mal. Welche Fortschritte gibt's denn?
Also bei der Schuldenbremse ist, glaube ich, das Naheliegendste. Also da ist ja bis in die Union hinein, dass es da Reformen notwendig sind. Natürlich sind die Reformen, die der Union vorschweben, natürlich nicht im notwendigen Umfang. Aber ich würde sagen, das stellt aus progressiver Sicht keiner mehr in Frage, dass es diese Reformen gibt. Und ich würde sogar sagen, dass diese Aufteilung zwischen Schulden für Konsum und Investitionen, dass die auch am Bröckeln ist, die ja schon, gut, ich bin jetzt noch nicht allzu lange dabei, aber wahrscheinlich die letzten zwei Jahrzehnte, seitdem die Schuldenbremse eingeführt wurde und dann umgesetzt wurde, schon noch ein dominierendes Framing war, dass man quasi nur Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen sollte. Und mittlerweile weicht das auch schon doll auf, würde ich sagen, was aus meiner Sicht positiv ist, weil dieses Mantra natürlich an einigen Ecken und Enden Probleme hat. Und bei den Preiseingriffen haben wir in der Krise gesehen, bei der Gaspreisbremse, dass da natürlich totgeglaubte Instrumente wieder ausgepackt wurden. Natürlich nur zur Krisenbewältigung, wurden dann auch schnell wieder abgeschafft, aber dass das so kommen würde, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Da würde ich auch sagen, dass es schon ein bisschen Vorankommen gibt. Aber natürlich ist der Faktor der Rückabwicklung natürlich dann auch immer wieder total existent. Das haben wir auch in unserem Mission Statement geschrieben, dass wir in den Krisenmomenten jetzt in den Anfang der 2020er Jahre gesehen haben, dass da schon Schulden gemacht werden, Preisangriffe gemacht werden, auch Teile der Industrie vergesellschaftet werden. Denken wir an Uniper zum Beispiel oder an die PCK, wo es halt dann temporäre Verstaatlichungen gibt. Da gibt es dann schon ein neues Instrumentenkit, was man nutzen kann, aber das wurde dann auch schnell rückabgewickelt. Und jetzt der letzte Punkt, genau auch bei der Eigentumsfrage PCK, Uniper, da würde ich auch sagen, dass es da auch schon kleine Fortschritte gibt. Es geht gar nicht darum, dogmatisch jedes Instrument abzufeiern, sondern quasi einfach nur den wirtschaftspolitischen Handlungsbereich auszuweiten.
Genau dieses Abwickeln heißt ja auch, dass es im Grunde nur, naja, dass es wirklich keinen Bestand hat. Ne? Also wo man dann auch wirklich sagen muss, naja, ist ja schön, dass er dann in der Krise mal nach links schwenkt in der Wirtschaftspolitik, aber dann im Sinne Christian Lindners umso härter nach rechts, wenn es dann wieder halbwegs gut läuft, wobei wir aktuell sagen müssten, es läuft ja noch nicht mal gut.
Ja, voll. Also da war natürlich bei der Ampel der grundlegende Konstruktionsfehler, dass man sich zum Beispiel auf die Schuldenbremse ab 2023 geeinigt hat im Koalitionsvertrag und dann kam halt die Energiepreiskrise und der Krieg und man hat trotzdem 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren, hat dann nicht geklappt aus verfassungsrechtlichen Gründen, aber ist natürlich absurd, wenn man sich quasi solche Ziele setzt und die dann auch noch weiter einhält. War natürlich auch darin begründet, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass quasi dieser Paradigmenwechsel, den man halt da hätte erwarten können, dass der sich linear fortsetzt, vielleicht auch eine gewisse naive Vorstellung, dass dieser halt nicht so linear vonstatten geht, wie er denn sein könnte und jetzt, dass halt infolgedessen auch natürlich ein neoliberales Revival kommt, was wir jetzt überall erleben. Also umso wichtiger ist es, dass quasi wir jetzt ein Wirtschaftsmagazin gründen, was quasi diese Ideen weiter am Leben halten kann, als ein Akteur, natürlich nicht als alleiniger Akteur. Und neue Debatten anstoßen kann, neue Argumente einbringen kann. Und da sehen wir unsere Aufgabe.
Ein letzter Punkt meinerseits. Ich glaube, eins der interessanteren Dinge an der Trump-Administration ist ja im Grunde, dass sie versucht, mit Zöllen, die ja ökonomisch kritisiert werden, auch von links, Industriearbeitsplätze in den USA neu zu schaffen oder wieder zurückzuholen, je nachdem, wie man sehen möchte. Was man aber durchaus auch als linkswirtschaftspolitisches Anliegen sehen könnte. Da gibt es ja dann so gewisse Schwierigkeiten in der Einschätzung, ne? Wenn man das eine nicht gut findet und das andere dann aber doch. Was macht man denn dann damit?
Ja, würde ich auch sagen, dass es jetzt auch bei Trump etwas schwieriger ist. Auch bei TikTok zum Beispiel hat er angekündigt oder gepostet jedenfalls, es teilverstaatlichen zu wollen mit 50%. Könnte man jetzt auch sagen, okay, könnte eigentlich ein progressives Anliegen sein, wenn man solch mächtige Social-Media-Konzerne teilverstaatlicht oder teilvergesellschaftet, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Aber auch bei den Zöllen ist es so, wir hatten von Danny Rodrick jetzt einen Artikel, Harvard-Professor über die Zölle, kann man nachlesen auf surplusmagazin.de, wo er sagt, dass die Wohlstandsverluste vor allem im Inland stattfinden bei dem Zollerheber, also in den USA und nicht bei den Handelspartnern. Das ist natürlich eine Aussage auf einer Makroebene, auch wenn wir hier bei den Mikroökonomen sind, aber das kommt wahrscheinlich total auf die Ausgestaltung an. Also welche Güter, welche Zölle, welche Regionen, ab wann, wie lange können sich die Länder umstellen und so weiter. Auch das IMK hat ja eine Studie gemacht zu den Zöllen und kommt auch dazu, dass im vierten Quartal 25 das Bruttoinlandsprodukt von den USA um 5% abnehmen würde durch die Zölle und Deutschland nur um 1%. Also das würde diese These von Danny Rodrick belegen, aber es kommt natürlich total auf die konkreten Zölle an. Und natürlich nutzt das dann einzelnen Industriearbeitern und einzelnen Industrien, je nachdem, die halt geschützt werden. Aber gesamtwirtschaftlich dürfte das wohl doch schon eher schädlich sein. Und deswegen wird diese Debatte auf jeden Fall uns noch weiter begleiten und noch sehr spannend werden, wie das aus progressiver Sicht zu beurteilen ist.
Jetzt könnte ich natürlich den Teaser machen und auf unsere Mikroökonomen-Sendung verweisen, die das Thema auch behandeln werden. Aber in dem Sinne, Luca Scholle, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, sendet sie uns. Die Links, die Lukas genannt hat, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.